Erst nochmal schönen guten Morgen. Wir steigen sofort ein mit Abschnitt 2 im Kapitel über Zahlentheorie. Und in Abschnitt 2 geht es um den kleinen Satz von Fermat, den berühmten kleinen Satz von Fermat und einen Primzahltest. Dieser Primzahltest ist ganz einfach und baut auf dem Satz von Fermat auf. Wird erstmal nur ein Beispiel sein. Wir reden später garantiert noch öfter über Primzahltests. Spätestens dann, wenn Sie Lust haben, im Sommersemester in der Spezialvorlesung Zahlentheorie. Da machen wir ganz verschiedene lustige kleine Themen aus der Zahlentheorie. Ich weiß noch nicht was, aber es wird lustig. Ich halte die Vorlesung so hier zum ersten Mal und werde einfach alles machen, was mir Spaß macht in der Zahlentheorie. Unter anderem wird es da auch Primzahltests geben, noch ein paar mehr. Was sagt der kleine Satz von Fermat? Das ist Lemma 2.1. Wir haben gegeben eine ganze Zahl a und eine Primzahl p. Und dann ist die erste Aussage, dass a hoch p kongruent ist zu a mod p. Oder anders gesagt, a hoch p minus a ist durch p teilbar in z. Und jetzt gibt es noch eine Spezialaussage für den Fall, dass a nicht durch p teilbar ist in z. Dann ist nämlich a hoch p minus 1 kongruent zu 1 modulo p. Oder wieder anders gesagt, a hoch p minus 1 minus 1 ist durch p teilbar in z. Das ist eine wunderbare, sehr nützliche Aussage, die wir ganz häufig verwenden werden. Und wir fangen an, hier zu beweisen, indem wir uns zuerst die erste Aussage angucken. Und der Spezialfall, den wir am Anfang loswerden wollen, ist der, dass a durch p teilbar ist. Wenn a durch p teilbar ist, dann ist nämlich a kongruent zu 0 modulo p. Und egal, wie oft wir dann a mit sich selbst multiplizieren, das bleibt zu 0 kongruent modulo p. Sodass dann also die erste Aussage automatisch stimmt. Und die zweite Aussage, die ist nicht relevant, wenn a durch p teilbar ist. Das heißt, wir haben da einfach nichts weiter zu tun. Jetzt, wo das erledigt ist, können wir uns mit dem Fall beschäftigen, dass a nicht durch p teilbar ist. Ab jetzt sei a nicht durch p teilbar. Wir konzentrieren uns auf die zweite Behauptung, die da steht. Wir wollen also jetzt zeigen, dass a hoch p minus 1 kongruent zu 1 ist modulo p. Und dann überlegen wir uns, wie die andere Behauptung daraus folgt. Hier ist der Plan für den Beweis. Wir machen das in mehreren kleinen Schritten. Und zuerst definieren wir uns Elemente, indem wir a nacheinander mit den Zahlen 1, 2, 3 und so weiter bis hin zu p minus 1 multiplizieren. Auf die Art und Weise bekommen wir insgesamt p minus 1 ganze Zahlen und die nennen wir c1 bis hin zu cp minus 1. Erster Schritt, das ist nur Notation. Und jetzt kommt Aussage 1. Die Menge c, die nämlich genau aus diesen Elementen c1 bis hin zu cp-1 besteht, die ist ein vollständiges System teilerfremder Reste modulo p oder auch ein Vollstifer modulo p. Und das werden wir uns jetzt überlegen, dass das so ist. Genauso wie sie da auf dem Blatt steht. Was ist denn überhaupt zu zeigen? Da müssen wir uns erinnern, was so ein Vollstifer eigentlich ist. Wir müssen zeigen, dass jede ganze Zahl, die zu p teilerfremd ist, zu genau einem Element aus der Menge c kongruent ist modulo p. Das haben wir zu zeigen. Und wir können sofort eine kleine Vereinfachung vornehmen, indem wir uns nämlich ein vollständiges Restesystem modulo p angucken. Ein ganz schönes, angenehmes, vollständiges Restesystem modulo p ist doch 0, 1, 2, 3 und so weiter bis hin zu p minus 1. Wenn wir diese Zahlen alle behandeln, dann reicht das, denn alle ganzen Zahlen sind da irgendwie zu irgendwas kongruent modulo p. 0 ist davon der einzige Rest, der nicht teilerfremd zu p ist, modulo p. Das heißt, wir müssen uns die Zahlen 1 bis p minus 1 angucken. Einverstanden? 0 ist nicht teilerfremd zu p, 0 ist durch p teilbar. Das heißt, das ist der einzige Rest, den wir da ausklammern müssen. 1 bis p minus 1 sind alle zu p teilerfremd, denn p ist ja eine Primzahl. Okay? Das heißt, so haben wir das reduziert auf ganz konkrete Zahlen, die wir uns jetzt noch angucken müssen. Wir zeigen
sind, wenn wir das gemacht haben?
Nehmen wir uns also eine Zahl her. Sei T aus dieser Menge. Gucken wir uns nochmal die Zahl A an. A ist jetzt eine ganze Zahl, die in diesem Fall, in dem wir gerade sind, nicht durch P teilbar ist. Die ist also zu P teilerfremd. Bei Primzahlen ist es immer so, wenn eine Zahl nicht durch die Primzahl teilbar ist, dann ist sie automatisch dazu teilerfremd. Das liegt daran, dass Primzahlen irreduzibel sind in Z. Okay, A ist also zu P teilerfremd. Und wir haben uns überlegt in Korollar 1.7, dass zu P teilerfremde Zahlen ein multiplikatives inverses Modulo P besitzen. Und das schreiben wir jetzt nochmal hin, was das bedeutet. Da A teilerfremd zu P ist, existiert mit Korollar 1.7 eine Zahl A' aus Z, die ein multiplikatives Invers ist für A modulo P. Ich schreibe hin, was das heißt. Das heißt nämlich einfach, A mal A' ist Kongruent zu 1 modulo P. Das heißt, es ist ein multiplikatives Inverses zu sein modulo P. Dieses A' ist dann auch teilerfremd zu P, denn wenn es das nicht wäre, dann wäre, und zwar wieder bei P irreduzibel ist, wäre dann P ein Teiler von A', dann wäre P ein Teiler von diesem Produkt und dann auch von 1, aber das ist Quatsch. P ist kein Teiler von 1. Und jetzt argumentieren wir weiter. In Wirklichkeit möchte ich gerne auf T und A' zusammen gucken. Was haben wir jetzt? Wir haben diese Zahl A', die teilerfremd zu P ist. Wir haben T. T kommt aus der Menge 1 bis P minus 1. Die sind auch alle teilerfremd zu P. Und wir haben uns klar gemacht in Lemma 3.19 in Abschnitt 2, dass wenn man ein Element in einem Ring hat, das teilerfremd, und der Ring muss dann faktoriell sein, damit es alles sinnvoll ist, wenn man da ein Element hat, das teilerfremd ist zu so ein paar Ringelementen, dann ist es auch teilerfremd zum Produkt davon. Und genau das benutzen wir hier und ich danke Ihnen wieder für Ihr Nicken. Das freut mich immer. Das war in Kapitel 2, das Lemma 3.19. Da gab es zwei Teile und die hatten beide mit Teilerfremdheit zu tun. Ich beziehe mich hier auf Teil 1. Und jetzt ist das Produkt T mal A' teilerfremd zu P in Z. Da wir schon wissen, dass die Menge 1 bis P minus 1 ein vollständiges System teilerfremder Reste ist bezüglich P, wissen wir jetzt, dass diese Zahl T mal A', die teilerfremd zu P ist, zu einer der Zahlen 1 bis P minus 1 kongruent sein muss, modulo P. Ich beziehe mich hier jetzt also wieder auf ein bekanntes vollständiges System teilerfremder Reste, nämlich das, was da oben steht, aus dem wir T hergenommen haben. Da diese Menge, ich kürze es mal ab, ein Vollstift ist, gibt es ein I aus dieser Menge? Wir haben uns, glaube ich, mal darauf geeinigt, dass ich den Buchstaben I nicht leichtsinnig benutzen sollte. Ich nehme J. Und später muss ich halt improvisieren. Ein J aus dieser Menge, 1 bis P minus 1, also eine Zahl, J aus dieser Menge, so, dass T mal A' kongruent zu J ist, modulo P. Teilerfremde Zahl ist zu irgendwas hier drin kongruent, mod p, und jetzt nennen wir das j, dieses Element. Und jetzt rechnen wir einfach los. Nun folgt. T, was dasselbe ist wie t gleich t mal 1. Aber 1, das steht da oben, ist kongruent zu a mal a Strich. Und die Reihenfolge darf ich vertauschen, weil es ganze Zahlen sind. Dann kann ich also schreiben t mal a Strich mal a, modulo p. Ich schreibe am Ende modulo p hin. Jetzt kann ich t mal a Strich aber ersetzen durch j. J mal A. Und J mal A, da darf ich wieder die Reihenfolge umdrehen. A mal J. Und A mal J ist nach Definition unserer kleinen Cs dasselbe wie CJ aus unserer Menge C. Und diese Kongruenzen hier, die sind mod P. Das mache ich jetzt mal so, weil ich das nicht so gut dahinter schreiben kann. Ergibt das Sinn? Das sind also manchmal Gleichheiten hier. T ist T mal 1, das ist eine Gleichheit. Hier ist eine Kongruenz, hier ist eine Kongruenz. Und hier ist nochmal, das sind Gleichheiten, das ist die Definition von CJ. Und das ist das Kommutativgesetz in Z bezüglich mal. So. Dann steht jetzt also hier, T ist Kongruenz zu CJ mod P. Und genau das war das, was wir zeigen wollten. Wir wollten zeigen, dass jedes Element aus der Menge da oben zu irgendeinem Element aus C kongruent ist mod P. Eigentlich wollten wir zeigen, es ist zu genau einem Element da drin kongruent. Jetzt haben wir erstmal nur eins gefunden und wir müssen uns noch klar machen, dass in der Menge C keine zwei Leute zueinander kongruent sein können, keine zwei verschiedenen. Also machen wir das noch kurz. Um zu zeigen, dass zwei verschiedene, also dieses zu genau einem, das genau brauchen wir noch, dass zwei verschiedene Elemente von C nie zueinander kongruent sind mod P. Wenn ich I nicht benutzen möchte, dann nehme ich mal J und K. Und die Seiten aus der Menge 1 bis 4 minus 1. Das heißt, es gibt jetzt die dazugehörigen Elemente C, J und C, K. Und ich nehme die jetzt so her, dass die gleich sein dürfen. Und ich zeige, wenn die dazugehörigen Cs kongruent sind, dann müssen die sogar gleich sein. Das ist jetzt der Witz. Sei CJ kongruent zu CK mod P und wir zeigen dann, dass die sogar gleich sind und dass dann also J und K gleich sein müssen. Dann, na, wie sind die Cs denn definiert? Das war doch immer A mal irgendwas. Jetzt ist also A mal in Klammern J, ja, A mal in Klammern J, A mal J. Kongruent zu A mal K mod P. Das ist die Definition von den Cs, von diesen CI. Ach so, Moment, jetzt sind die kongruent mod P. Wir würden gern kürzen. Die Frage ist, dürfen wir es? Ja, wir dürfen, denn A ist in dieser ganzen Zeit als Teilerfremd zu P vorausgesetzt. Und dann sagt die modulare Kürzungsregel, denn 1, 4, dass wir kürzen dürfen. Ah, und wieder danke fürs Nicken. Jetzt ist also J kongruent zu K mod P, aber J und K kommen beide aus dieser Menge. Da kann man nur ran zueinander kongruent sein modulo P, wenn man gleich ist. Anders geht das nicht. Einfach weil das diese kleinen Zahlen zwischen 0 und P sind. Echt, zwischen 0 und P. Damit haben wir gezeigt, dass die verschiedenen Elemente von C paarweise zueinander nicht kongruent sind mod P. Das heißt, wenn man zu etwas da drin kongruent ist, ist man auch nur zu genau einem Element da drin kongruent. Und das ist das, was wir zeigen mussten. Jetzt ist C also wirklich ein vollständiges Systemteilerverfahren. Erste, so wie wir das in 1 behauptet haben. Wir haben jetzt schon die wesentliche Arbeit erledigt. Alles, was jetzt noch kommt, ist so ein bisschen hingucken. Jedes Element aus der Menge 1 bis p-1 ist ein teilerfremder Rest bezüglich p, ist also zu genau einem c aus der Menge c kongruent modulo p. Oder anders gesagt, wenn wir zwei vollständige Systeme teilerfremder Reste haben, dann gibt es dazwischen immer eine Bijektion. Und diese Bijektion wird gegeben durch, naja, jedes Dach von dem einen ist halt kongruent zu genau einem von dem anderen modulo p. Und damit folgt schon die Aussage, die in 2 steht. Wir haben da jetzt einfach zwei Systeme teilerfremder Reste. Und da die alle möglichen Reste von zu p teilerfremden Zahlen in Z repräsentieren, kriege ich dasselbe, wenn ich das eine System nehme und die alle multipliziere, und wenn ich das andere System nehme und die alle multipliziere. Modulo p. Ich kriege nicht dieselbe Zahl raus, notwendigerweise, aber modulo p muss da dasselbe rauskommen. Warum? Ich schreibe das nochmal eben hin, so wie es da steht. Und dann wische ich gleich. Das eine Produkt, wo jetzt i von 1 bis p-1 läuft, da stehen ja einfach nur die Zahlen 1 bis p-1 so in der Reihenfolge hingeschrieben. Und jede von denen ist kongruent zu genau einem Element von der Menge C. Das heißt, jedem dieser Faktoren hier kann ich genau ein Element der Menge C zuweisen. Und dann schreibe ich die Elemente von C einfach in der gleichen Reihenfolge, wie hier diese I's vorkommen, passend kongruent dazu hin und bilde dann das Produkt darüber. Und modulo P muss dann dasselbe rauskommen, wenn ich das so mache. Das ist das Argument anschaulich, was hinter dieser Gleichung steht. Ergibt das Sinn? Okay, wenn wir das haben, dann decke ich mal das nächste Argument auf und lasse das kurz auf Sie wirken und wische die Tafel. Was ist da jetzt los? Das Produkt der Zahlen links ist kongruent zum Produkt der Zahlen rechts, modulo p. Und ich habe jetzt einfach mal das Produkt auf der linken Seite ausgeschrieben. Das ist 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis hin zu p minus 1. Das ist die linke Seite. Auf der rechten Seite steht c1 mal c2 und so weiter bis hin zu cp minus 1. Und diese Produkte sind kongruent modulo p. Das heißt, wenn ich die jetzt ausgeschrieben hinschreibe und bei den Cs ersetze, was da, also da steht ein Kongruenzzeichen und zu dem Kongruenzzeichen gehört ein Mod P, weil wir die ganze Zeit Mod P arbeiten. Das male ich mal mit ein. So. Diese Kongruenz hier ist einfach nur ausgeschrieben, was da oben steht. Und jetzt ersetze ich die Cs durch das, was die per Definition sind. C1 ist nämlich A mal 1, C2 ist A mal 2 und so weiter, bis hin zu CP minus 1. Ich habe die einfach nur hingeschrieben. Mehr ist da nicht passiert. Und dann kommt eine neue Kongruenz raus, indem ich nämlich benutze, dass die Multiplikation in Z kommutativ ist und alle A's, die ich sehe, ziehe ich nach vorne. Wie viele A's sehe ich? Na, so viele, wie da Faktoren stehen. Das sind P minus 1 Stück. Also habe ich am Ende dann vorne a hoch p minus 1 stehen. Das sind die rausgezogenen a's. Und dahinter bleiben dann noch die Faktoren stehen, die übrig sind. Das sind genau 1 bis hin zu p minus 1. Das heißt, am Ende steht da 1 mal 2 bis hin zu p minus 1 ist kongruent zu a hoch p minus 1 mal dasselbe Produkt, 1 bis hin zu p minus 1. Das ist die Kongruenz, die da rauskommt. Die schreibe ich nochmal hin. So, hier ist
dürfen wir denn kürzen? Na, dafür müssen wir uns dieses Produkt hier mal angucken und müssen überlegen, ob es sein kann, dass das durch P-Teiler ist. Denn wir dürfen ja kürzen, wenn das, was wir rauskürzen wollen, teilerfremd ist zu dem Modulo, den wir gerade arbeiten, in dem Fall zu P. Gibt es eine Frage? Dann erklären Sie doch mal, warum wir kürzen dürfen. Genau, wir können es auch durch Hingucken machen. 1 ist teilerfremd zu P in Z, also dürfen wir mit 1 kürzen. Sie haben völlig recht, wir können einfach diese einzelnen Schritte durchgehen. 2. Wenn 2 nicht selber schon P war, und in dem Fall gäbe es diesen Faktor hier gar nicht, denn dann wäre ja P minus 1 schon 1 gewesen. Das heißt, wenn die 2 da wirklich steht, dann war P mindestens 3 und dann sind 2 und die Primzahl teilerfremd und so weiter. So gehen wir durch bis hin zu P minus 1. P minus 1 und P sind auch teilerfremd. Das heißt, wir dürfen wirklich, so wie Sie es gesagt haben, nacheinander all diese Elemente wegkürzen und dann bleibt übrig, na, hier bleibt dann 1 stehen, denn wenn man all diese Sachen weggekürzt hat, ist da die 1 und hier bleibt, wenn wir jetzt alles weggekürzt haben, A und P minus 1 stehen. Kürzen und das ist wieder Lemma 1,4. Liefert 1 ist Konkurrenz zu A und P minus 1 mod P. Ja, also man kann hingucken. Man kann auch sagen, die Zahlen 1 bis P minus 1 bilden so ein vollständiges System teilerfremder Reste. Und deswegen kann man die alle wegkürzen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die laufen aber alle auf dasselbe, auf denselben Argumentationskern hinaus. Ja, jetzt haben wir schon die Aussage, die wir zeigen wollten, die zweite, die im kleinen Satz von Fermat steht, die erste folgt aber daraus. Denn wenn wir jetzt einfach auf beiden Seiten mit A multiplizieren, dann steht die andere Aussage da. Fertig. Das war's. Das war der kleine Satz von Fermat. Was war der Witz? Der Witz war, sich klarzumachen, dass im Fall, wo A durch P teilbar ist, nichts Interessantes passiert. Und dann zu benutzen, wenn man sich den anderen Fall anguckt, dass A und P teilerfremd sind und dass dann bei der Modularrechnung gewisse Möglichkeiten da sind, zum Beispiel kürzen. Okay? Das war die Idee. Das war der kleine Satz von Fermat. Und wir machen jetzt ein paar andere Sachen. Stichwort Eulersche Phi-Funktion, chinesischer Restsatz, solche Sachen kommen jetzt, bevor wir dann am Ende dieses kleinen Abschnitts 2 einen Primzahltest besprechen, der sehr einfach ist und der nur auf dem kleinen Satz von Fermat beruht. Er ist sehr einfach, er macht leider auch Fehler, so ist das manchmal im Leben. Aber das thematisiere ich dann noch. Gut. Hier sind wir fertig. Ich mache das dann vielleicht mal aus für den Moment, damit Sie das nicht stört. Möchte jemand da noch was machen? Foto, sonst was? Nee. Okay. Dann kommt das weg. Und ich wische nochmal. Kann sein, dass wir das nachher nochmal brauchen, denn beim Test gibt es auch so ein paar Sachen, die ich Ihnen auf der Folie zeigen möchte, oder das ist ja keine Folie, die ich Ihnen auf dem Papier zeigen möchte. Beweisen. Da braucht man vollständige Induktion und noch so ein, zwei Ideen beim Rechnen mit Primzahlen. Da werde ich mir überlegen, ob ich das in einer Zusatzserie für Leute, die noch Bonuspunkte sammeln wollen, mal als Aufgabe verpacke, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich wollte nur sagen, es geht anders. Es gibt hier noch andere Beweismethoden, die man da rannehmen kann. Jetzt kommt die Eulersche Phi-Funktion. Mit natürlichen Zahlen und wir definieren erstmal für eine natürliche Zahl n die Menge Tf von n. Tf steht für Teilerfremd und Tf von n ist einfach die Menge aller Zahlen von 1 bis n, die zu n Teilerfremd sind.
Dann zählt die Eulersche Phi-Funktion einen dazu, bis ich bei n angekommen bin. Beispiel. Was ist die Menge aller zu 5 teilerfremden Zahlen nach Definition von diesem Tf von n? Wie wir das da oben hingeschrieben haben. Was muss ich da hinschreiben? Tf von 5. Das können mindestens so viele Leute, wie ich Elemente in die Menge schreiben muss. Los. Eins ist noch zu wenig. Zwei ist auch noch zu wenig. Na, Sie müssen doch nur von 1 bis 5 zählen und gucken, wie oft was zu 5 Teilerfremdes dabei ist. Ah, 3 Leute, jetzt wird es langsam wärmer, 4 Leute. Aha, okay. Na, 5. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Sie dürfen. Was muss ich denn schreiben?
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Jawohl. Deswegen habe ich gewartet, bis 5 Leute da waren, nämlich eine Person mehr als deine Mitteilung. Gut. Das heißt jetzt auch, dass die Eulersche Phi-Funktion bei 5 den Wert 4 annimmt. Was hier bei der 5 passiert, ist kein Zufall. Bei Primzahlen ist es immer so, dass wenn Sie diese Menge Tf von p hinschreiben, Sie einfach von 1 bis p minus 1 alles hinschreiben, fertig. Deswegen ist auch der Wert der Eulerschen Phi-Funktion bei Primzahlen leicht hinzuschreiben. Es ist einfach die Primzahl minus 1. Später machen wir das nicht mehr. Bei irgendwelchen riesigen Zahlen, da überlegen wir uns nicht, wie diese Menge aussieht,
sondern wir kennen da natürlich Tricks, wie man den Wert der Eulerschen Vielfunktion berechnet. Deswegen kommen gleich Rechenregeln. Aber erstmal machen wir es zu Fuß. Los geht's. TF von 10. Machen Sie es. Laufen Sie los bei 1 und gucken Sie immer unterwegs, bin ich Teil der Fremde 10 oder nicht. Ich könnte wieder warten, bis sich einfach mehr Leute melden, als da Elemente drin stehen. 1, 2, 3, oh, 4, super, 5, 6, danke schön. Sie dürfen. Ja.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Die sind alle Teil
von
1 zu 10? Möchte jemand helfen? 9, okay. Was mit der 8? Nee, nicht Teil der 9 zu 10. Und Feierabend. 1, 3, 7, 9. Es sind also schon wieder 4 Leute. Die Eulersche Vielfunktion ist hochgradig nicht injektiv. Und die verhält sich auch komisch. Tatsächlich ist es ganz interessant, mal zu gucken, was die so macht. Aber nicht jetzt, nicht in dieser Vorlesung. Stattdessen gucken wir, wie man solche Werte viel leichter ausrechnen kann, indem man nämlich sich Formeln für Produkte überlegt. Das heißt, man zerlegt 10 und dann rechnet man den Wert der Vielfunktion für die einzelnen Faktoren passend aus und dann setzt man alles zusammen. Um das zu zeigen und auch, weil es interessant ist und in einen zahlentheoretischen Abschnitt einer Algebra-Vorlesung gehört, finde ich, kommt hier eine kleine Version des chinesischen Restsatzes. Kleine Version deshalb, weil wir nur 2 Kongruenzen gleichzeitig betrachten, man kann aber einfach endlich viele betrachten. Das Argument ist dann genau wie hier. Man macht vollständige Induktion und benutzt da genau dasselbe Argument, was wir hier für 2 Gleichungen nutzen. Das ist Satz 2, 3. Das ist der chinesische Restsatz, allerdings in einer kleinen Version. Vorlesungsskripten schauen, weil sie dann eine Version sehen, die wesentlich mehr Kongruenzen da stehen hat. Das ist dann einfach die allgemeine Version. Wir brauchen dafür folgende Zutaten. Wir brauchen 2 natürliche Zahlen, N1 und N2, die als ganze Zahlen gesehen Teil davon sind. Und dann brauchen wir noch 2 ganze Zahlen A1 und A2. Ich mache hier mal so einen Schmähzettel. Das Problem in der Praxis, was man gerne lösen möchte, also das Anwendungsproblem sozusagen, ist folgendes. Jemand gibt einem 2 Kongruenzen und die sehen so aus. X Kongruent A1 mod N1 und gleichzeitig X Kongruent zu A2 mod N2. Also zum Beispiel ein Wochentag, der auch noch irgendeine andere Eigenschaft haben soll. Der feste Wochentag gibt uns eine Kongruenz modulo 7 und dann noch irgendeine andere Eigenschaft, die gibt uns vielleicht eine 2. Kongruenz und dann soll man da irgendwas ausrechnen. Das heißt, die Lösung soll beide Kongruenzen gleichzeitig erfüllen. Das ist die Idee. Okay? Gesucht ist ein X, was das tut. Und im Allgemeinen geht das nicht. Aber wir machen uns gleich klar, dass es geht, wenn N1 und N2 Teilerfremd sind. Und dann kann man sogar beliebig viele solche Kongruenzen gleichzeitig lösen. Also beliebig endlich viele. Wenn einfach nur hinten die Sachen, wo du denen man rechnet, alle paarweise zueinander teilen müssen. wir konstruieren sozusagen eine Lösung, das ist ganz einfach. Und wenn Sie Lust haben, das zu üben, damit umzugehen, wenn Sie die allgemeine Version beweisen wollen, dann ist der Induktionsanfang DB leicht. Und dann brauchen Sie was für den Induktionsschritt. Und die Idee für den Induktionsschritt ist so ähnlich wie die Idee, die wir gleich machen, mit den zwei Gleichungen. Ring ist nämlich ein Hauptidealring. In Hauptidealringen können wir größte gemeinsame Teile als Linearkombination der beteiligten Zahlen schreiben. Die beteiligten Zahlen sind hier N1 und N2, die sind in Z teilerfremd, das heißt die GGTs sind 1 und minus 1. Das heißt, wir können 1 auswählen als GGT und können den schreiben als Linearkombination von N1 und N2. Fälschlicherweise als Lemma bezeichnet, aber es ist ein Korrelat. Stimmt's? Stimmt. Und die Zahlen, die wir jetzt kriegen, die nenne ich K1 und K2. Da steht, mache ich da noch mal so einen Markierer dran. Die 1 ist ein DGT und das kommt von dem Teilerfremd zu hinten. Möchte ich da? Ja, ich möchte. Teilerfremd. Na, schön ist anders, aber vielleicht hilft sie. Sie dürfen mich nicht nur auffordern, was zu malen, Sie dürfen mir auch sagen, ich soll nicht malen. Ist auch okay. So, nee, Frau Weidiger, lassen Sie es. Ja, jetzt haben wir diese Gleichung und wir gucken uns die mal kurz an. Was steht denn hier, wenn wir jetzt mal modulo N1 bzw. N2 rechnen, so wie wir das da in den Kongruenzen wollen? Modulo N1 verschwindet dieser Teil und dann ist 1 kongruent dazu. Modulo N2 verschwindet dieser Teil und 1 ist kongruent dazu. Okay? Pfeile, Kästchen, irgendwas? Infowölkchen? Ich schreibe eine Kongruenz hin. Ich schreibe eine hin und die andere ist genauso. Ist das ein Plan? Okay, und dann gucke ich nochmal, wie Sie dann schauen. Denn jetzt können wir eine schöne Rechenregel beweisen, zwei schöne Rechenregeln für die Eulersche Vielfunktion. Für die Eulersche Vielfunktion. Und zwar sind das zwei super praktische Rechenregeln, mit denen man dann alles hinkriegt. Was ist der Witz? Der Witz ist, dass wir den Wert der Eulerschen Vielfunktion für große Zahlen berechnen, indem wir diese große Zahl erstmal in ihre Primfaktoren zerlegen. Dann fassen wir die Primzahlen, die mehrmals vorkommen, zusammen, sodass da also Primzahlpotenzen stehen, die paarweise dann teilerfremd sind. Und dann darf ich die Phi-Funktion sozusagen da reinziehen in die zueinander paarweise teilerfremden Teile. Und für die Primzahlpotenzen gibt es eine ganz einfache Regel, wie ich die Phi-Funktion bestimme. Das heißt, indem ich diese zwei Schritte nacheinander durchrechne, kriege ich mein Ergebnis und muss nicht die Menge TF von meiner Riesenzahl hinschreiben, was ich natürlich nicht möchte. Nicht mal, wenn mir langweilig ist und es draußen regnet. Zahlentheorie-Vorlesung im Sommersemester. Man nennt zahlentheoretische Funktionen multiplikativ, wenn sie die Eigenschaft haben, dass sie sich so verhalten, wie das hier steht, bei Produkten, wo die Faktoren teilerfremd sind. Mengen dazu angucken, die dazugehören, und wir versuchen einen Zusammenhang zu finden zwischen den Zahlen, die teilerfremd sind zu n mal m und denen, die teilerfremd zu n und m sind jeweils. Das ist der Witz. Das sind also etwas unterschiedliche Argumentationen. Und wir brauchen den chinesischen Restsatz. Wir beginnen also mit der ersten Formel, hiermit, und das Ziel ist, zwei Abschätzungen zu haben, einmal in die eine Richtung und einmal in die andere. Zuerst zeigen wir die erste Abschätzung und die sieht so aus. Wir zeigen, dass Phi von n mal Phi von m mindestens so groß ist wie Phi von n mal m. Was muss ich dafür tun? Ich muss mir überlegen, dass in der Menge TFn so viele TFM so viele Elemente sind, dass wenn ich die Anzahlen multipliziere, mindestens so viele Elemente rauskommen wie in TF von N mal N. Das heißt, ich muss zeigen, die Anzahl der Elemente in TFM mal die Anzahl der Elemente in TFM ist mindestens so groß wie die Anzahl der Elemente in TFM mal M. Wenn Sie sich das so vorstellen, dann ist das Argument, was gleich kommt, einfacher zu verstehen. Wir nehmen nämlich den chinesischen Restsatz, das war 2, 3. Und dann nehmen wir uns für jedes Element, was hier liegt, in dieser Menge, und jedes Element, was hier liegt, finden wir etwas, was gleichzeitig dazu kongruent ist modulo n und zu dieser Zahl modulo m. zusammen. Jedem Pärchen von Elementen hier und hier haben wir auf eindeutige Weise ein Element hier zugewiesen. Und weil das immer geht, muss es hier mindestens so viele Elemente geben insgesamt wie da drüben. Jetzt könnte es sein, dass man hier manchmal das gleiche Element trifft. Es könnte sein, dass diese Menge kleiner ist als hier das Kreuzprodukt sozusagen. Das heißt, wir müssen jetzt noch die andere Ungleichung zeigen. Das geht aber auch ohne große Probleme. Da fangen wir einfach mit einem Element an, was aus der Menge TF von N mal M kommt. Andere Richtung. Jetzt zeigen wir, dass Phi von N mal M kleiner gleich Phi von N mal Phi von M ist. Und die Idee ist ähnlich. Wir gehen wieder über diese Teilerfremdheitsmengen. Das schreibe ich jetzt aber nicht nochmal hin. Wir fangen an mit einem Element, was zu N mal M teilerfremd ist. Sei also dazu, muss ich gucken, wie ich das genannt habe, sei Y aus der Menge TF von N mal M. Was wissen wir jetzt? Wir wissen, dass Y teilerfremd ist zu N mal M. Wenn Y und N einen gemeinsamen Teiler hätten, der keine Einheit ist, dann wäre das auch ein gemeinsamer Teiler von Y und diesem Produkt, N mal M. Das geht nicht. Y ist teilerfremd zu N mal M. Das heißt, Y ist auch zu jedem Teiler von N mal M teilerfremd, insbesondere zu N und zu M selber. Aber jedes Element aus Z, das zu N und M teilerfremd ist, liegt dann in einem vorher vorgegebenen oder ist kongruent zu einem Element aus einem vorher vorgegebenen vollständigen System teilerfremder Reste, einmal bezüglich N und einmal bezüglich M. Und da können wir uns unser Lieblingssystem hernehmen, nämlich das aus dieser Menge TF von N bzw. TF von M. Das sind ja gerade vollständige Systeme teilerfremder Reste, diese Mengen. Oh, Verzeihung, das ist die andere Richtung. Moment. Dann schreibe ich das. Ich lasse es in der Reihenfolge, aber gebe mir das Zeichen an. Verzeihung, habe ich gleich hingeschrieben. Das ist vorhin mit kleiner gleich, jetzt ist es größer gleich. Also, vorhin, nochmal von der Logik, vielen Dank für die Frage. Das war falsch. Von der Logik her, vorhin habe ich mir überlegt, wie ich, wenn ich hier anfange, auf die andere Seite komme und habe sozusagen eine Abbildung definiert. Auch wenn ich es nicht als Abbildung hingeschrieben habe. Und jetzt mache ich es genau andersrum. Jetzt fange ich mit Elementen auf dieser Seite an und versuche sozusagen eine Abbildung darüber in die in das Kreuzprodukt der teilerfremden Mengen zu N und M zu definieren. Das ist hier die Idee. Also genau andersrum, deswegen fange ich hier an. Alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt. Y ist teilerfremd zu N und zu M. Das heißt, Y ist kongruent zu einem Element aus der Menge TFN modulo N und genauso ist es kongruent zu einem Element aus der Menge TFM modulo M. Das schreiben wir hin. Und es ist dann immer zu genau einem solchen Element kongruent, weil das zur Definition von vollständigen Systemen teilerfremder Reste gehört. Thank you. Zuordnung in die andere Richtung. Ich fange mit einem Y hier an und ordne dann diesem Y das Pärchen von Zahlen zu. Einmal hier das dazugehörige Element in TFN und hier das dazugehörige Element in TFM. Auf die Art und Weise bekomme ich sozusagen eine Abbildung von der Menge TFN mal M in das Kreuzprodukt der Mengen TFN mal TFM. TFN Kreuz TFM. Und das gibt mir dann die andere Ungleichung. Das heißt, hier in dieser Menge sind mindestens so viele Zahlen, wie in dem Kreuzprodukt der beiden Mengen dazu gehören. Das heißt, wenn ich die zu N mal N teilerfremden Zahlen zähle, dann zähle ich da mindestens so viele, wie ich hier in diesem Produkt. So, das waren die Zuordnungen in die beiden Richtungen. Die Ideen waren in beiden Fällen sehr ähnlich und wir haben massiv ausgenutzt, dass N und M teilerfremd sind. Ansonsten wird es auch falsch. Man kann diese Produktregel nicht verallgemeinern für nicht teilerfremde N und M. Jetzt kommt noch der Witz mit den Primzahlpotenzen. Das ist die zweite Aussage, die da oben jetzt nicht mehr steht. Die da steht, da unten in der zweiten Zeile.
Phi von P hoch N müssen wir uns noch angucken. Teilerfremd sind. Wir machen es genau andersrum. Wir gucken nicht auf die Teilerfremden, sondern auf die Nicht-Teilerfremden. Und das ist deshalb so einfach, weil wir die Teiler von Potenzen von Primzahlen sehr gut kennen. Unter anderem deshalb haben wir irgendwann mal so ein Lemma bewiesen, wenn wir in einem Ring, in einem faktoriellen Ring ein irreduzibles Element haben und dann eine Potenz davon angucken, dann wissen wir genau, was die Teiler sind. Nämlich alle Einheiten und alle Elemente, die assoziiert sind zu Potenzen des gleichen irreduziblen Elements bis hin zu der Potenz, die vorgegeben war. Das war ein Lemma, das nicht ohne Grund da stand. Das wird oft angewendet, unter anderem hier. Wir kennen also die Teiler von P hoch N. Und die Teiler von P hoch N sind in dem Moment, also da wir wissen, wie die Teiler von P hoch N aussehen, wissen wir auch, dass die immer, wenn sie nicht Einheiten sind, die den Faktor p wirklich drin haben. Okay, das heißt, in der Menge von 1 bis p hoch n, da laufen wir einmal an der 1 vorbei, die ist natürlich teilerfremd zu p hoch n, aber wenn wir dann weiterlaufen, dann treffen wir eben auch das p und das ist sicherlich nicht teilerfremd, dann treffen wir sowas wie 2 mal p, das ist auch nicht teilerfremd zu p hoch n, 3 mal p und so weiter, irgendwann kommt p Quadrat. Das ist auch nicht teilerfremd zu P hoch N. Und so zählen wir nacheinander die Zahlen, die wir da treffen, die nicht zu P hoch N teilerfremd sind, weil der Faktor P drin steckt, mindestens einmal. Das ist einfacher, die zu zählen, weil man da besser die Abstände einschätzen kann, wann man wieder auf so eine Zahl trifft. Das ist hier der Trick. Dieses kleine
kleine Grüppchen zusammenfassen, das sind p minus 1 Stück. Warum? Einmal p, zweimal p und so weiter ist p minus 1 mal p, das sind p minus 1 Stück, das kann man so zählen. Das nächste Vielfache von p, was wir sehen, ist p Quadrat. Und dann geht es weiter. P Quadrat, 2 mal P Quadrat, 3 mal P Quadrat und so weiter. Bis hin zu P minus 1 mal P Quadrat. Das sind unterwegs die Vielfachen von P, die wir treffen. Bis hin zu P minus 1 mal P Quadrat. Und Sie sehen jetzt, warum ich so gezählt habe. Nämlich deshalb, weil man da immer P minus 1 Stück zusammenfasst. Und irgendwann ganz am Ende kommt man halt an bei P hoch N. Der letzte Abschnitt wäre dann also sowas wie, achso, es gibt auch noch sowas wie p Quadrat plus p und so. Vielleicht sollte ich das auch noch dazwischen schreiben. Genau, dazwischen fehlt noch was. Ich schreibe das mal deutlicher hin. Denn, Moment. Hier kommt jetzt als nächstes p Quadrat. Das war noch alles richtig. Aber ich versuche mal so hinzuschreiben, dass man noch besser sieht, wo die Zwischenstationen sind. Man hat ja auch noch sowas wie p Quadrat plus p. Ist auch durch p teilbar. Und dann p Quadrat plus 2p und so weiter. Das sind auch noch Zwischenstufen. Ich schreibe die vorsichtshalber mit hin. P Quadrat. Das ist also noch eine Zwischenstufe, wo man auch noch Vielfache von P sieht. Das sind aber auch wieder P minus 1 Stück. Das heißt, an dieser Logik ändert sich nichts. Ich habe jetzt einfach nur noch genauer die Zwischenschritte hingeschrieben. Dann kommt 2P Quadrat. Und dann zählt man so weiter. Das heißt, die Idee ist hoffentlich klar geworden. Sie gehen da durch und Sie sehen immer Vielfache von P und man kann die in so Grüppchen zusammenfassen, sodass da immer P minus 1 Stück stehen. Jetzt ist die Frage, wie viele solcher Grüppchen man am Ende trifft, wenn man da so durchläuft. Ja. Das ist das Erste. Das habe ich vorhin geschrieben, dann weggewischt. Entschuldigung. Ja, danke sehr. Und dann hat man hier sozusagen plus 0, plus P und so weiter bis dahin. Sind das P minus 1 Stück? Sind das jetzt P Stück? Das ist ja doof. Ich hätte mir das so schön überlegt, wie ich die zusammenfasse. Ach stimmt, ich könnte immer diese, die alleine stehen, da so stehen lassen und das werden dann nochmal P minus 1 Stück. Das ist vielleicht eine Idee.
Ah, okay.
Das heißt, diese Klammer, die stimmt. Jetzt muss ich einfach nur farbig markieren. Dankeschön, das ist eine gute Idee. Das ist besser, als wenn ich mir jetzt noch was Neues ausdenke, dass ich die alleine stehen lasse. Dann geht es danach mit einer Gruppe weiter, die so aussieht wie die, aber das steht halt 2 P Quadrat.
Aber
jetzt
müsste dann nicht P von hier vorne auch alleine rausstehen werden.
So, hier vorne sind es P minus 1 Stück. Das ist soweit richtig. Und ich glaube, das passt. Denn wenn ich jetzt hier anfange, einmal P Quadrat, zweimal P Quadrat und so weiter, dann kommen da insgesamt genau P minus 1 mal P Quadrat raus. Und so geht das dann in solchen Schritten weiter. Ich muss immer diese rausnehmen. Und ansonsten habe ich dazwischen diese P minus 1 Stück. Ich glaube, das funktioniert. Wir können ja mal gucken, ob wir sehen, wie das Ende aussieht. Ich glaube, das Ende sieht so aus. P minus 1 mal P hoch N minus 1 plus P. Ich glaube, so geht das letzte Stückchen los. Bis dann ganz am Ende P hoch N dasteht. Also erstmal kommt der davor. P minus 1 mal P hoch n minus 1 plus p minus 1 mal p und dann würde da am Ende plus p Quadrat stehen, bla bla bla, dann geht es irgendwie so weiter. Das ist der letzte Abschnitt, der fängt so an und ganz am Ende kommt P hoch N und P hoch N gehört zu einer solchen Gruppe.
So wie diese hier. Zu so einer roten Gruppe.
Jetzt müssen wir uns überlegen, ist es insgesamt das, was wir denken? Und ich habe mich halt hingesetzt, ich habe es auch mit mehreren Beispielen mir einmal so angeguckt, dass diese Gruppierung wirklich funktioniert. Machen Sie es am besten auch. Ich behaupte, dass wenn man das alles so zusammengruppt, wie wir das jetzt versucht haben, dass dann da insgesamt p hoch n minus 1 solche Gruppierungen rauskommen. Das heißt, insgesamt hat man dann p hoch n minus 1 solche Abschnitte, solche und solche, die roten, die zusammengehören, von jeweils p minus 1 solchen Ausdrücken und da kommt dann das Produkt raus, was wir wollen.
Ja.
Ja, aber die kommen, ich habe jetzt nur den Anfang hingeschrieben und habe versucht zu erklären, wie es dann weitergeht. Die haben nicht alle genau die gleiche Form, aber ich habe versucht, das Prinzip zu erklären, wie man anfängt, damit man das sieht. Und man muss einmal verstehen, wie die alle aufgebaut sind und dann kann man zählen, wie viele das sind, indem man diese ganzen Abschnitte zählt. Und ich denke, das sind genau p hoch n minus 1 Stück. Ja. Na, das ist der Anfang des letzten Abschnittes. Und der letzte Abschnitt, ganz am Ende, da muss dann irgendwas stehen wie ganze Potenzen von p. Und ganz am Ende müsste sowas stehen wie p minus 1 mal p hoch n minus 1. Weil nämlich dann, wenn man weiterläuft, das nächste p hoch n ist. Und p hoch n ist das allerletzte Stückchen.
Weil es halt bis n hoch minus 1
ist. Ja, aber das ist hier auch nicht gemeint. Hier ist der Abschnitt gemeint, der da steht. Denn das p hoch n minus 1 ist ja schon hier. Dieses p und dieses p minus 1 mal p zusammen. Ich glaube, das war die Situation. Okay, nachzählen. Ich schreibe jetzt einfach nur noch einen Schlusssatz im Moment. Schreibt, ja, das ist vielleicht einfacher. Aber was mir geholfen hat, ganz ehrlich, war mal für mehrere P-Potenzen mir das konkret hinzuschreiben, wie das aussieht. Dann war es mir einigermaßen klar. Und das würde ich Ihnen auch empfehlen, das einmal zu machen. Wenn ich jetzt ein Argument hinschreibe, muss ich es halt für eine allgemeine Primzahl machen und kann nur versuchen, die Idee zu erklären, wie ich da die Vielfachen gezählt habe. Richtig verstehen tut man es wirklich besser mit mindestens einem Beispiel. Jetzt kommen Beispiele dafür, wie man damit rechnet. Wir haben jetzt die Rechenregeln gesehen und wollen die einmal anwenden auf kleine Beispiele, um zu sehen, dass es wirklich ganz viel Zeit spart, wenn man nicht die ganzen teilerfremden Zahlen zu Fuß sich überlegen muss. Gucken wir uns 15 an. Wir wollen Phi von 15 ausrechnen. Wir wollen nicht die Zahlen von 1 bis 15 durchgehen und überall gucken, zumal es sein kann, dass wir dann Fehler machen. Also wenden wir die Rechenregeln an. Das ist Phi von 3 mal 5. 3 und 5 sind teilerfremd. Also darf ich jetzt Phi von 3 mal Phi von 5 ausrechnen. 3 und 5 sind Primzahlen, da kennen wir die Regel, wie man die in der Phi-Funktion ausrechnet. Das ist einfach die Primzahl minus 1. Das heißt, dann steht hier 3 minus 1 mal 5 minus 1, das ist 2 mal 4, das ist 8. Was für Fragen könnte man stellen im Zusammenhang mit der Eulerschen Phi-Funktion? Klar kann man die irgendwo anwenden, später Primzahltest, bla bla bla. Aber wenn ich jetzt an die Klausur denke oder so, dann kann ich mir auch so Fragen vorstellen wie, ist die Eulersche Phi-Funktion injektiv? Haben vorhin gesehen, nö. Ist die Eulersche Phi-Funktion surjektiv? Man könnte ja mal versuchen zu zeigen oder sich zu überlegen, ob jede natürliche Zahl als so ein Wert vorkommt oder nicht. Ist sie monoton steigend? Also wie verhält die sich? Dafür braucht man diese Regeln, damit man sinnvoll nach Beispielen suchen kann. Ein größeres Beispiel. Phi von 180. Spätestens da haben wir keine Lust mehr, die Zahlen alle hinzuschreiben. Was machen wir jetzt? Wir zerlegen das erstmal. Wir sehen da auf jeden Fall den Faktor 10. Dann sehen wir eine 9 in der 18. Dann kommen wir ganz schnell auf die Primfaktorzerlegung. Ich schreibe die mal hin. 2 Quadrat mal 3 Quadrat mal 5. Und ich lasse die jetzt auch so stehen und zerlege das nicht noch weiter, denn ich möchte ja jetzt das auseinanderziehen für Faktoren, die zueinander teilerfremd sind. Dann ist es sinnvoll, das so zu lassen. Dann habe ich also 4 von 2 Quadrat mal Pi von 3 Quadrat mal Pi von 5. Pi von 5 schreibe ich gleich einfach hin und für diese beiden benutze ich die Regeln für die Primzahlpotenzen. Das heißt, hier vorne habe ich stehen 2 minus 1 mal 2 hoch 2 minus 1. Das ist der erste Term mal dasselbe hier. 3 minus 1 mal 3 hoch 2 minus 1 mal Phi von 5. Und Phi von 5 schreibe ich einfach hin als 4. Okay, das sind immer nur die Rechenregeln angewandt. Und dann steht hier eine 1. Hier steht 2 hoch 1, also insgesamt 2. Hier steht 2 mal 3 hoch 1, also insgesamt 6. Mal 4, das sieht für mich schwer aus nach 48. Okay, ist das nachvollziehbar? Also einfach nur alles da reinwerfen. Und so kriegen Sie es auch für große Zahlen in den Griff. Vorsicht! Ich habe schon gesehen, dass Leute irgendwann die Phi-Werte von gewissen Zahlen auswendig kannten und haben dann immer versucht, das passend zu zerlegen. Aber wenn man da nicht in teilerfremde Sachen zerlegt, dann klappt es nicht. Also bitte da aufpassen. Das ist ein ganz beliebter Fehler. Gut. Jetzt kommen wir zu einem ersten kleinen Primzahltest. Jetzt haben wir die Eulersche Phi-Funktion gesehen. Wir benutzen die bestimmt auch später noch. Aber jetzt möchte ich einen kleinen, einfachen Primzahltest besprechen, der auf dem Fermatschen kleinen Satz beruht. Das ist so ungefähr, also was kann man machen? Wenn man eine große natürliche Zahl hat und wissen will, ob die prim ist, und das braucht man in der Praxis, zum Beispiel für Verschlüsselungsalgorithmen und solches Zeug. Jedes Mal, wenn Sie Online-Shopping oder Online-Banking machen, laufen im Hintergrund solche Tests, und zwar haufenweise, und das muss wahnsinnig schnell gehen, wie Sie wissen, denn Sie wollen da ja nicht bei jeder Transaktion, die Sie tätigen, erstmal eine Stunde warten, bis es fertig gerechnet hat. Das heißt, man braucht schnelle Tests auf Primalität. Für riesige Zahlen, denen es eben nicht so leicht anzusehen ist, ob es Primzahlen sind oder nicht. Ich habe also jetzt da meine natürliche Zahl, die ist riesengroß. Was mache ich zuerst? Ich gucke, ob die gerade ist. Denn wenn sie gerade ist, ist sie garantiert keine Primzahl. Gut, jetzt habe ich also eine große, ungerade Zahl. Und ich will natürlich nicht alle Teiler ausprobieren, die theoretisch möglich sind. Das dauert ja endlos lange. Das ist irgendwie blöd. Wir brauchen also Methoden. Wir brauchen irgendwelche Resultate über Primzahlen. Irgendwas, was uns weiterhilft. Und der Fermat-Test ist so eine erste Idee, wie man das machen könnte, ohne alle Teiler auszuprobieren. Hat den Nachteil, dass der Test manchmal daneben liegt. Wir sehen auch gleich, wie das passiert. In der Praxis hilft man sich dann bei solchen Tests so, dass man die ganz oft nacheinander unabhängig laufen lässt, so lange, bis die Fehlerwahrscheinlichkeit klein genug ist, dass man denkt, das Risiko kann ich eingehen. Das ist in der Praxis das, was man tut. Gucken wir uns das also mal an. Wir brauchen dafür einen Begriff, und zwar den Begriff einer Basis. Eine Basis ist einfach nur ein Element, was man in den Primzahltest reinsteckt, mit dem man eine Rechnung machen möchte, die sich auf die Zahl bezieht, die man testen möchte. L ist die Zahl, von der wir uns jetzt vorstellen, dass sie riesig groß ist und ungerade, und wir wollen gucken, ob das eine Primzahl ist. Jetzt kommt die Definition. Eine natürliche Zahl a aus n heißt Basis für n. Genau dann, wenn a echt zwischen 1 und n liegt, das heißt a kommt aus der Menge 2 bis n minus 1 und a ist teilerfremd zu n. So, jetzt überlegen wir uns mal kurz, warum es sowas geben muss, wenn die Zahl eine Chance hat, eine Primzahl zu sein. Oder anders gesagt, wenn wir eine solche Basis nicht finden, und der Witz ist in so einem Algorithmus, ich stelle mir mal vor, wie man den Algorithmus programmiert, den der Computer dann durchläuft, dann sucht man sich am Anfang eine Basis und die sucht man zufällig. Das heißt, man sagt, unter allen Zahlen aus 2 bis n minus 1, die zu n teilerfremd sind, nimm irgendeine, nimm die erste, die kleinste, nimm die letzte, würfle, was auch immer. Das kann man dem Algorithmus sagen, dass er das tun soll. Wenn er dann keine solche Zahl findet, dann hat das was zu bedeuten. Gucken wir mal, was es zu bedeuten hat, wenn der Algorithmus in diesem ersten Schritt keine Basis findet für unsere Zahl n. Das heißt dann, dass es hier in dieser Menge nichts gibt, was zu n teilerfremd ist. Dann ist n aber doch entweder sehr klein oder auf jeden Fall keine Primzahl, oder? Denn nicht teilerfremd zu sein heißt, man hat gemeinsame Teiler, die keine Einheiten sind. Und diese gemeinsamen Teiler sind nicht n, denn wir dürfen nur bis n minus 1 gehen, und die sind auch nicht 1. Das heißt, dann kann das n überhaupt keine Primzahl gewesen sein. Wie kann es sein, dass man hier nichts findet? Das geht nur, wenn diese Menge leer ist. Wenn die Menge aber leer ist, dann heißt das, dass n schon die Zahl 2 gewesen sein muss, denn ansonsten liegt hier die Zahl 2 drin. Dann ist n gleich 3 und 2 ist teilerfremd zu 3, das heißt, man findet was. Aber wenn n gleich 2 ist, dann wissen wir schon, n ist 2, n ist klein und n ist eine Primzahl, da muss ich nichts testen. Das heißt also, dass wir mit gutem Gewissen dem Algorithmus am Anfang sagen dürfen, bitte wähle eine Basis aus, denn ich weiß aus theoretischen Überlegungen, dass wenn du keine Basis findest, dass dann die Zahl, die ich reingesteckt habe, sehr klein ist und dann muss ich sie nicht testen. Primzahltest gesteckt, außer aus Versehen. So, wie sieht jetzt der Test aus? Wir gucken uns den mal an. Ich habe den hier für Sie aufgeschrieben. Ist auch schon ein Swift-IP. Mach doch mal bitte ein. Oh nein, ist der jetzt hier etwa in Schlafmodus gegangen? Das wäre blöd. Na, falls ja, dann wisch ich. Denn wir beweisen gleich auch noch was. Das mache ich an der Tafel. Okay, ich lasse ihn erstmal kurz Zeit, sich wieder einzukriegen, und wische. Wie bitte? Ah, da. Ich kann euch mal ein bisschen erzählen, während der Beamer sich entscheidet, wieder mit uns zu arbeiten, hoffentlich. Ich zeige gleich einen Test, und der Test funktioniert so: Man hat die Eingabe n, von der man wissen will, ob sie eine Primzahl ist. Man rechnet was und das Ergebnis, was rauskommt, gibt einem dann die Antwort, n ist prim oder n ist zusammengesetzt. Und wir wollen uns jetzt Theorie überlegen zu diesem Test, und die Theorie ist zweistufig. Einmal wollen wir gerne wissen, wenn wir eine Zahl in den Test geben, von der wir schon wissen, was die ist, nämlich prim oder zusammengesetzt, Können wir dann vorhersagen, was der Test ausspuckt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die guckt aus der anderen Richtung, nämlich, wenn der Test uns jetzt eine Antwort gegeben hat, können wir dann sicher sein, dass die stimmt? Bei welcher Antwort können wir uns sicher sein, bei welcher Antwort nicht? Er scheint da irgendwie zu leuchten. Und das hier ist auch an. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Oder? Also ich sehe da doch... Ach Manu, das ist blöd. Denn es ist viel einfacher, wenn Sie das da gleichzeitig sehen und ich an der Tafel die Argumente machen kann. Er braucht ja morgens auch noch so ein bisschen... Aber ich sehe da oben das Licht. Das ist das, was mich irritiert. Und wenn ich ihn jetzt ausmache, dann braucht er 3 Tage, bis er wieder da ist. Ach, das ist blöd. Na gut, da muss ich schreiben. Mal bringe ich es dann noch hier für den Rechner mit, denn das ist ja sonst echt doof. Der hat mich noch nie im Stich gelassen. Visualizer ist auch da. Na gut, dann halt nicht. Tut mir leid. Wir haben ja alles hier, das heißt, wir sind nicht aufgeschmissen, wir können den Test trotzdem besprechen. Der Fermat-Test funktioniert so, sei n aus n, n größer gleich 3, das ist unsere Eingabe. Und dann ist der erste Schritt, der Algorithmus macht, wähle eine Basis, wähle Basis A für N, wir wissen, was eine Basis ist, und der Algorithmus macht es irgendwie, das müssen wir ihm sagen. Also wir müssen sagen, wähle zufällig oder wähle die kleinste oder irgend sowas. Das heißt, das muss man noch irgendwie spezifizieren. Und da muss man sich überlegen, wie man das macht, damit man den Test mehrmals nacheinander unabhängig laufen lassen kann. Das muss irgendwie sinnvoll sein. Beispiele sind: wähle die kleinste mögliche Basis, wähle eine zufällige Basis, wähle eine Basis, die eine Primzahl ist, irgend sowas. Und dann im zweiten Schritt, da berechnen wir a hoch n minus 1 modulo n. Typischerweise rechnet man dann a hoch n minus 1 aus und geht dann ins Restsystem 0 bis n minus 1 oder 1 bis n. Typischerweise würde man dem Algorithmus sagen, spuck mir dann das aus, bitte. Und dann gibt es da 2 Möglichkeiten. Da kann 1 rauskommen oder nicht. Falls a hoch n minus 1 Kongruent zu 1 ist mod n, dann ist die Ausgabe, die der Test uns gibt, prim. Das heißt, wenn er das gerechnet hat, dann sagt er, n ist eine Primzahl. Und falls aber rauskommt, a hoch n minus 1 ist nicht kongruent zu 1 mod n, dann kommt als Ausgabe n ist zusammengesetzt. Das ist das, was der Test macht. Und jetzt gucken wir uns in 2 Lemmata die beiden Perspektiven an, die ich schon angedeutet habe, nämlich, was wissen wir bei welcher Eingabe und was wissen wir bei welcher Antwort? Spitzname, weil es darum geht, wenn der Fermat-Test als Eingabe eine Primzahl bekommt, dann ist die Ausgabe prim. Kommt sozusagen das Richtige raus. Bei einer zusammengesetzten Zahl behaupten wir, kann es auch mal passieren, dass die falsche Antwort prim kommt. Na, ein Beweis, wenn wir eine Primzahl da reingeben und dann eine Basis hernehmen, dann ist diese Basis ja teilerfremd zu der Primzahl, nach Wahl, also nach Definition einer Basis. Und dann kommt einfach Fermats kleiner Satz und sagt, dass die Kongruenz 1 rauskommt. Das heißt, es kommt die Antwort prim. Falls eine Primzahl eingegeben wird, kommt mit Fermats kleinen Satz, das war also Lemma 2.1, kommt mit Fermats kleinen Satz die Antwort prim heraus. Beides möglich und ich beweise das durch zwei Beispiele. Ich gebe Ihnen Beispiele für zwei zusammengesetzte Zahlen. Bei der einen kommt richtigerweise zusammengesetzt raus, bei der anderen kommt fälschlicherweise prim raus. Eingabe 4, das ist eine zusammengesetzte Zahl mit Basis 3, habe ich glaube ich genommen. Die Rechnung, die der Test dann macht, ist 3 hoch 4 minus 1, das ist also 3 hoch 3 und das ist 27. 27 ist kongruent zu 3 modulo 4. Das ist nicht 1. Deswegen ist die Ausgabe zusammengesetzt. Und die ist richtig. Und das Beispiel für den anderen Fall, da habe ich als Eingabe die 15, glaube ich. Ja, 15 mit Basis 11. Das ist eine längere Rechnung. 11 hoch 15 minus 1 ist dasselbe wie 11 hoch 14. Da muss man ein bisschen rechnen. Modulo 15. Das heißt, da rechne ich zuerst 11 Quadrat. Das ist 121. Das ist 1 modulo 15. Und wenn ich dann da weiterrechne, dann ist das, also ich schreibe mal einen Zwischenschritt hin, das ist 121 hoch 7 und das ist kongruent zu 1 mal 15, weil 120 durch 15 teilbar ist. Das heißt, hier kommt die Antwort prim. Obwohl die 15, wie wir wissen, keine Primzahl ist. Das heißt, bei der Eingabe, also oder anders gesagt, wenn die Ausgabe prim kommt, dann wissen wir nicht, ob das, was wir reingesteckt haben, wirklich eine Primzahl war. Man müsste sich dann überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Antwort falsch ist. Wir machen dann am Montag, steigen dann damit ein, dass wir die Ausgabe nochmal angucken im nächsten Lemma. Und ich werde mir dann eine Alternative überlegen zu dem Visualizer, wenn der mal streikt. Danke für Ihr Verständnis. Okay.